Deutschlandfunk Kultur. Studio 9. Interview.
264 ukrainische Soldaten, die im Azov-Stahlwerk ausgeharrt hatten, die haben sich jetzt den russischen Truppen ergeben. Das ist die Meldung aus der Ukraine des Morgens. Die sind jetzt in russischer Gefangenschaft. Wie es weitergeht mit ihnen, ist noch unklar. Und weil wir es gerade ja auch von Symbolen und Symbolpolitik hatten, das ist auch ein symbolischer Akt. Mariupol, diese altehrwürdige Hafenstadt, die ist jetzt in der Hand Russlands. Und ich möchte drauf gucken mit meinem Gast Ulrike Herrmann von der Taz und mit unserem Osteuropa-Experten Frederik Rother. Der beobachtet die Situation für uns. Herr Rother, Mariupol wurde in den letzten Wochen in der Ukraine ja als eine Art Heldenstadt gefeiert, in der die Kämpferinnen und Kämpfer eben unermüdlich ausgeharrt haben. Ist dieses Symbol jetzt zerstört?
Also bisher habe ich den Eindruck, wenn man recherchiert, noch nicht. Es fällt auf, dass immer noch von Helden gesprochen wird, die dort unter schwierigsten Bedingungen, und das war es ja wirklich, ne, die dort unter schwierigsten Bedingungen ausgeharrt haben, gekämpft haben und so die Wahrnehmung auch geholfen haben, russische Kräfte zu binden in Mariupol, die dann an anderer Stelle fehlten. Selenskyj sprach sogar davon, man brauche die Helden lebend. Damit hat er auch so ein bisschen den Austausch legitimiert. Also ja, diese Heldenerzählung, die fällt nach wie vor auf fruchtbaren Boden. Es gibt viele wertschätzende Kommentare auch in den sozialen Netzwerken. Aber ich denke, man muss sagen, dass zur Wahrheit auch gehört, dass der Druck auf die ukrainische Führung hier zu handeln, dass der wuchs. Denn es wurde immer klarer, dass die Soldaten oder einige der Soldaten sterben könnten an ihren Wunden, am russischen Beschuss, wenn da jetzt nicht bald was passiert. Und es haben sich ja viele in dramatischen Appellen an die Öffentlichkeit gewandt, die Ehefrauen der Soldaten, die Soldaten teilweise selbst. Und alle warben eben für eine schnelle Lösung. Der Druck auf Selenskyj stieg hier. Das ist eben die zweite Seite dieser Medaille.
Ulrike Herrmann, Sie haben gerade schon genickt. Wie ordnen Sie denn diese Nachrichten ein, diesen Fall dieser doch symbolträchtigen Stadt Mariupol?
Naja, es war ja klar, dass Mariupol nicht zu halten ist. Also gleichzeitig war auch klar, dass die Ukraine jetzt Mariupol nicht wieder zurückerobern kann. Das hat Selenskyj ja auch immer ganz deutlich gesagt, dass man 150 bis 200 Kilometer weg ist. Ist alles drumherum von russischen Truppen besetzt. Das heißt, dieser Gefangenenaustausch war und ist die einzige Möglichkeit. Lange Zeit war aber ja die Idee der Russen immer zu sagen, ja, die können raus, aber dann kommen sie nach Russland. Also diese Möglichkeit, dass die Russen sagen, okay, die dürfen auf ukrainisches Gebiet, wir tauschen dafür dann sowjetische Gefangene aus. Das ist, soweit ich das beobachten kann, auch neu. Das gab es vorher nicht im Angebot der Russen. Und das, glaube ich, zeigt auch, dass die Russen jetzt langsam, aber sicher auf dem Weg sind, ihre eigene Schwäche zu akzeptieren. Und dass sie jetzt eigentlich schon dabei sind, sich zu überlegen, wie sie die Zeit nach der heißen Phase der Gefechte gestalten. Und dann würde ich jetzt mal sagen, aber da würde mich dann auch interessieren, wie Herr Rother das einschätzt, dass die dass den Russen inzwischen bewusst ist, dass sie in den unbesetzten Gebieten von Donetsk und Luhansk nicht mehr weiterkommen, dass sie auch alles nördlich verlieren werden und dass jetzt ihr Versuch eben ist, diese Landbrücke Richtung Krim zu stabilisieren. Und dafür brauchen sie Mariupol unbedingt. Also dass da nicht nur irgendwelche Partisanennester sind und Soldaten im Azov-Stahlwerk. Und dass das jetzt eigentlich aus der Sicht der Russen so eine Konsolidierungsphase einläutet.
Frederik Rother, wie schätzen Sie das ein? Ist das eine Konsolidierungsphase? Ist das jetzt der Weg, dass die russische Armee da eine Art eigene Schwäche eingesteht?
Also ich würde gerne noch mal einen kurzen Punkt zurückspringen. Sie haben, Frau Herrmann, gesagt, das ist jetzt quasi neu im Angebot der russischen Armee, dass man bereit ist zu einem Austausch. Den muss es erstmal geben. Ich denke, ja, da müssen wir darauf hinweisen, weil aktuell sind diese Soldaten in russischer Hand,
das
muss
stimmt.
Man ganz klar sagen. Es hat ja auch schon in der Vergangenheit Gefangenenaustausche gegeben durchaus. Also die Hoffnung ist sicherlich nicht ganz unberechtigt, aber gerade das Azov-Regiment, das ja auch propagandistisch so aufgeladen ist von den Russen, also ich denke, da muss man wirklich noch ein bisschen zuwarten. Ja, und die Frage, die uns ja irgendwie alle beschäftigt, ist die russische Armee geschwächt? Ich denke, man kann sagen, ja, das zeigt sich ja im Rückzug aus der Region Kiew, aus der Nordukraine vor einigen Wochen. Das ist auch so, jetzt meinen Recherchen nach, unter Militärexperten eben weitgehend Konsens, dass Russland hier hohe Verluste erlitten hat, der Vormarsch schlecht geplant war und es Nachschubprobleme gab. Aber andererseits denke ich, dass man differenzieren muss. Russland und die mit Russland verbundenen Kämpfer halten nämlich, Sie haben es gesagt, Frau Herrmann, weiterhin einen Großteil der ukrainischen Küste besetzt. Hm. Das greift auch aus ins Landesinnere. Fast das gesamte Gebiet Luhansk ist unter russischer Kontrolle. Luhansk, also das Gebiet, ist etwas größer als Mecklenburg-Vorpommern. Ich habe das mal nachgeschlagen, eben um mir auch selbst nochmal die Größe zu vergegenwärtigen. Und die russische Armee ist auch zu Angriffen im Donbass fähig. Zum Beispiel beschießt sie aktuell recht stark die Stadt Severodonetsk. Und was ich auch ganz interessant fand, der luxemburgische Außenminister Asselborn sagte heute Morgen im DLF, dass die Ukraine jeden Tag 60 bis 100 eigene Soldaten verliere. Jeden Tag. Er bezog sich auf den ukrainischen Außenminister Kuleba, der ihm das wohl gesagt habe. Und über ukrainische Verluste hören wir ja wirklich sehr, sehr wenig. Also ich denke, es ist ein harter Kampf und zwar auf, man muss es so sagen, auf beiden Seiten. Und bisher ist noch keine Armee, so meinem Eindruck nach, zu sehr geschwächt, dass sich eine Niederlage abzeichnen würde.
Ja, also ich gebe Ihnen bei allem recht. Also das sind ja jetzt alles nur so Einschätzungen. Man weiß es nicht genau, aber ich glaube, dass die Risiken für die russische Armee enorm sind. Also sie haben die Ukrainer verlieren natürlich auch Leute, aber sie haben erstens den Vorteil, dass sie das Land kennen, das sie verteidigen. Es ist ihr eigenes Land. Und vor allen Dingen sind sie natürlich extrem motiviert, nicht? Kein einziger Ukrainer will mehr unter Putin leben. Das heißt, für die Ukrainer ist das Kriegsziel völlig klar und auch für jeden einzelnen Soldaten. Und das ist ja umgekehrt bei den russischen Soldaten überhaupt nicht so, sondern die russischen Soldaten an der Front erleben, dass nichts klappt, dass ja auch enorme taktische Fehler passieren, die dann dazu führen, dass ein ganzes Bataillon bombardiert wird und untergeht. Und denen ist auch nicht klar, was sie eigentlich in der Ukraine sollen. Das kann man zu Hause, kann Putin da immer übers Fernsehen der Bevölkerung alles Mögliche erzählen. Aber vorne an der Front sieht man ja nur, dass nichts klappt, dass die Logistik nicht funktioniert, was ja nichts anderes bedeutet, als dass die Leute nur schlechtes Essen kriegen oder gar kein Essen. Und die Motivation ist bei null. Und dann in so einer Situation kann es einfach passieren. Und das ist schon vor Kiew passiert und das ist auch schon vor Charkiw passiert, dass eine Armee von innen implodiert. Das heißt, da ist dann niemand mehr, der irgendeinen Befehl ausführt. Und genau dieses Problem scheinen die Russen ja wirklich zu haben, dass selbst Generäle keinerlei Zugriff mehr auf ihre Soldaten haben, sondern dass die einfach machen, was sie wollen. Und im Zweifel wird eben das Panzerfahrzeug selbst beschossen, mit dem man eigentlich an die Front fahren soll, damit es dann platte Reifen hat, sodass man gar nicht an die Front kommt. Und also wenn das so weitergeht, und das muss so weitergehen, denn wenn man wäre ja als russischer Soldat wahnsinnig, noch an die Front zu gehen, dann kann nichts gehalten werden. Dann kann auch die Landbrücke in die Krim nicht gehalten werden.